So, wir sind jetzt bei einer neuen Sugya, hervorragend, jetzt zugestoßen sind im Moment, also es war sehr interessant, was wir hatten, aber wenigstens hat man das Gefühl, dass man nicht inmitten so hineingefallen ist. Wir sind in Masechet Megillah von Talmud Babli, soll man ja sagen. Eines Tages gibt es hoffentlich so viele Shiurim von Orchot Chaim, dass man auch zu Yerushalmi was hat. Es gibt ja zwei Talmuds. Aber wir haben die Mishnah auf Daf Yutet Amud Aleph 19a. In ihrer Ausgabe ist das natürlich, die Paginierung ist ein bisschen anders, aber steht auch dabei geschrieben, dass wir auf Yutet Amud Aleph sind. Ben Ir, jemand, der in einer Stadt wohnt. Was heißt eine Stadt? Eine normale Stadt. Shalach Likrach. Er ging zu einer großen, recht besonderen Stadt. Was für eine Stadt? Eine Stadt, die eine Mauer hat. Von der Zeit von Joshua bin Nun. Das heißt, anders als alle anderen jüdischen Feiertagen ist bei Purim so, dass es nicht ein Datum für Purim gibt. Ja? Die ganze Welt fängt Pesach am gleichen Datum an. Die ganze Welt tut das so mit Rosh Hashanah, mit Yom Kippur und so weiter. Aber nicht so zu Purim. Purim ist die große Ausnahme. Und die ist eine bewusste Ausnahme. Wenn so etwas nicht bewusst geschieht, dann ist es eine Katastrophe. Ja? Es ist etwas, das die ganze Welt einer Religionsgemeinschaft zusammenhält, ist, dass sie das gleiche Datum haben, dass sie ihre Fest am gleichen Tag feiern. Wer erinnert sich noch vor einigen Monaten, dass zwischen den Ländern, die mit dem Iran verbunden sind und den Ländern, die mit Saudi-Arabien verbunden sind, es einen Streit gab bezüglich, wann der Ramadan anfängt. Ja, und die hatten so am Ende ihr Eid al-Fitr an einem anderen Tag. Also ich muss sagen, bei Purim ist das nicht der Fall, sondern es ist bewusst so, dass Purim... Bewusst so, dass, dass Purim je nach Ort, am 14. oder 15. von Adar gefeiert wird. Und jetzt lebt jemand, sagen wir mal, in Petach Tikva und Ben Ir, Shalach Likrach, und er geht nach Jerusalem. Wann liest er oder hört er die Megillah? Und wenn Krach, jemand aus Jerusalem, Shalach Leir, geht nach Ranana. Ja? Was ist jetzt die Halacha? Liest man an dem Tag, an dem man selbst immer gelesen hätte und nicht wie die Leute, die rundum sind? Das heißt, macht man sich ein spezielles Minyan am 14. in Jerusalem, um dann die Megillah zu leinen, obwohl alle anderen das am nächsten Tag tun. Oder man macht sich ein spezielles Minyan in Ranana, in Petach Tikva, für die Jerusalem-Juden. Oder man passt sich an. Sagt die Gemara. Imatid lachzor limkomo, wenn er vorhat, zurückzureisen, nach Hause zurückzureisen, und die Gemara wird erklären, was das genau bedeutet, korek imkomo, dann liest er zusammen mit den Leuten seines Ortes. Wem lav und wer nicht, kore imayen, liest er mit den Leuten, wo er sich befindet. Das ist die erste Halacha. Hier muss man sich vorstellen, dass es einen dicken Punkt gibt, weil gerade jetzt ein Thema abgehandelt wurde. Wann der Reisende liest. Es erinnert mich übrigens, kleine Sache, das ist jetzt extra talmudisch, aber an einer interessanten halachischen Frage, die zuletzt im öffentlichen Bewusstsein kam, als der leider einigen Tagen später umgekommenen israelischen Astronaut Ilan Ramon in den Monaten vor seiner Raumfahrtreise eine Frage gestellt, obwohl er selber nicht orthodox war, war ihm bewusst, dass er im All ist, dass er irgendwie Israel und die Juden, auch außerhalb Israel, irgendwie vertritt, das im All. Und dann hat er plötzlich die Frage von Rabbinern gestellt, was muss er mit dem Schabbat tun? Und da gab es verschiedene Antworten, witzig oder skeptisch oder wie soll ich das nennen von den Medien, die Halacha vielleicht nicht immer so ernst nehmen, gab es die Vorschläge, dass mit jeder Umwandlung rund um die Erde, Umkreisung um der Erde, dass er einen Tag zählen muss, und das heißt, dass er jede 19 Minuten, glaube ich, einen Tag hätte, und jede paar Stunden konnte er wieder Kiddusch machen. Also Spaß beiseite, haben die meisten Rabbiner gesagt, einfach eine von zwei Antworten: entweder im All gibt es kein Schabbat, oder im All soll er sich so benehmen wie zu Hause. Und dann gab es eine Stimme, die gesagt hat, und das war eine Rabbi Romaine: es kann doch nicht sein, alle machen Schabbat und der soll nicht Schabbat machen, wie geht das so? Und dann habe ich das gemerkt, das ist kein halachisches Argument. Und ich habe den Romaine gegoogelt und ganz sicher, der war ein Liberaler. einer der Grundtexte diesbezüglich ist die Standard ist jetzt vielleicht, ja, man kann sagen, die Standard ausführliche Ausgabe der Mishnah ist die sogenannte Mishnayot Yachin Uvoaz oder Mishnayot Tiferet Israel, zwei Namen für das Gleiche. Das sind eine Menge Kommentare zur Mishnah wurden wie im Modell Talmud, also rundum und hinten gedruckt, und es gibt dort auch eine Menge Dinge von einem Rav Israel Lipschitz. Und deshalb Tiferet Israel, und er hat dort auch Aufsätze vor den sechs Orden der Mishnah, vor den sechs Sidre Mishnah, gibt es jeweils zu diesem Seder einen Aufsatz zu einem besonderen Thema oder mehrere Aufsätze. Und einer dieser Aufsätze heißt Kontrast Shvile de Rakia. Es ist vor dem Seder Moed, also vor dem Seder der Mishnah, der sich mit Shabbat und Feiertag auseinandersetzt. Auch Megillah ist drin. Und dann stellt sich die Frage, wie man auf dem Nordpol Shabbat zu halten hat. Man sagt, eigentlich gibt es dort keinen Shabbat, weil der ganze Begriff von Tag und Nacht ist irgendwie verloren. Nur einzig kann man sich vorstellen mit Rabbanan, dass man den Shabbat so halten muss, wie vom Ort, woher man kommt. Ja? Aber eigentlich von der Tora her gibt es dort gar nicht. Man sagt, das soll auch nicht überraschen. Alle Mitzvot können in Israel erfüllt werden. Manche nur in Jerusalem. Wie mehr man sich von Jerusalem entfernt, wie mehr man sich von Israel entfernt, wie mehr Mitzvot es gibt, die dann nicht erfüllt werden können. Und dann, sagt er, ist man dann so weit vom Band der menschlichen Ansiedlung auf Erden, man ist auf dem Nordpol, ja, so weit jenseits des Polarkreises, dann gibt es halt nicht einmal den Schabbat. Es gibt sehr interessante halachische Überlegungen diesbezüglich, aber für uns ist wichtig, im Vergleich mit der Mishnah, die Frage ist, ich komme von irgendwo und ich gehe anderswo, wo gehöre ich? Gehöre ich dort, woher ich komme, oder gehöre ich dort, wo ich jetzt bin? Und das ist im Grunde genommen die Frage, die an der Mishnah gestellt wird. Zweite Halacha in der Mishnah. Umeheichan kore. Von wo, ab welchem Punkt in der Megillah muss man lesen, um seine Mitzwa zu erfüllen? Umeheichan kore adam et Megillah. Von wo liest der Mensch die Megillah? Vyotzeba yutchet. Für die, die die Wilner Ausgaben haben. Yutchet ist eine Abkürzung, das steht für Yedei Chovato. Vyotzebo, und er erfüllt damit Yedei Chovato seine Pflicht. Resh Mem, das steht für Rabbi Meir. Rabbi Meir, Omer, Rabbi Meir sagt, Kula, man muss die gesamte Megillah lesen, und das ist auch die Halacha. Rabbi Judah, Omer, Rabbi Judah sagt, Me'ish Yehudi. Man muss nicht von Anfang der Megillah lesen, es reicht, dass man vom Punkt Ish Yehudi, Ayabu Shushan Abira, es gab ein jüdischer Mann in Shushan Abira, Ushmo Mordechai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ish Yemiyun, und sein Name ist Mordechai, Sohn von Yair, Sohn von Shimi, Sohn von Kish, ein Benjaminiter, ja. Ab diesem Punkt muss man lesen, sonst hat man seine Pflicht nicht erfüllt. Früher ist nach Rabbi Huda fakultativ. Rabbi Yossi, Omer Rabbi Yossi sagt, dritte Meinung, Me'achar hadvarim ha'ele, noch ein bisschen weiter steht, Achar hadvarim ha'ele, Gidal ha'melech Achashverosh et Haman, hat der König, nach diesen Geschehnissen, hat der König Achashverosh den Haman groß gemacht. Gut. Wenn das auf Deutsch passt. Das sind also die drei Meinungen. Und jetzt, dass wir die drei Meinungen der Mishnah kennen, sind wir bereit, um das in der Gemara zu analysieren. Gemara. Amar Rava sagt Rava. Lo shanu, wir kehren zurück jetzt zum ersten Thema. Lo shanu ele sha'atid lachzor beleile yudalet. Was heißt das? Er kommt zurück. Er kommt noch am gleichen Abend zurück. Aval aber. En atid lachzor beleile aber asar. Er geht nicht am Abend zurück. Kore imaen. Dann liest er mit denen zusammen. Das heißt, der aus Jerusalem, der 2 Tagen fuhren möchte, das war in der Yeshiva so ein Sport. Warum nicht gleich 2 Tage Purim haben? Ja, am 14. in Bnei Brak, am 15. in Jerusalem, Doppelportion, sagt die Gemara. Wenn man am Abend zurückkommt, dann zählt man mit den, zu den Leuten von der Heimatgemeinde. Aber wer nicht am Abend, am Vorabend von Purim, zurückkommt, Korimaen, dann liest er zusammen mit den Lokalen. Okay. Amar Rava, sagt Rava, Mena Amina La. Woher entnehme ich diese Gedanke? Ja. Die Chtiba geschrieben ist, Alken, dafür, oder deshalb, Hayudim Aprasim, das ist ein Vers in der Megillah, die offenstädtische Juden oder die vorstädtliche Juden, das ist, ich glaube, Prasim heißt in diesem Fall nicht Farbar, das ist ein modernes Wort Farbar, aber man kann es am besten als vorstädtliche Juden übersetzen, auch wenn es ungenau ist. Hayoshim Bere Aprasot, die in offenen Städten leben, aha, die offenstädtliche Juden, die in offenen Städten leben. Mechde ktiv ayudim aprazim. Es steht schon, dass das die Juden von den offenen Städten sind. Lama lili michtava yoshim bari aprazot. Warum muss man noch betonen, die in den offenen Städten angesiedelt sind?
Sie sind offene Stadt ohne Stadtmauer?
Ja, ohne Stadtmauer. Okay. Akamash malan, das kommt mir leer. De pros ben yomonika pros. Jemand, der für einen Tag in so einer Stadt lebt, ist für diesen Tag, wird er betrachtet, als ob er dort lebt. Das heißt, er muss auch Luftsteuer, Übernachtungssteuer zahlen. Ja? Und dann gehört man dazu. Das wäre mal interessant für die Wahlen, Europawahlen. Ja. Wenn jemand für einen Tag sich in einer anderen Stadt aufhält, für die Halachot von Purim, zählt er, als ob er in dieser Stadt gehört. Sag mal, okay, das heißt, wenn jemand zu einer offenen Stadt anreist, am Tanit Esther, am 13. Adar, kommt er anreisen und bleibt dort für 16 Stunden, genug, um am Abend und am Morgen dort zu sein. Nachts jedenfalls, die ganze Nacht dort. Dann zählt diese Person zu den offenstädtlichen Juden. Aber Mukaf, jemand, der von einer Mauer umringten Stadt kommt. Menalan, woher weiß ich, ja, dass man dazu zählt, dass jemand, der nach Jerusalem reist und sich dort befindet, ja, dass er dann plötzlich für den Tag ein Jerusalemer wird. Sagt die Gemara, Svarahi, das ist eine selbstverständliche Überlegung. Mide Paros ben Yomo Karoi Paros. Jemand, der in einer offenen Stadt für einen Tag ist, heißt für diesen Tag offenstädtlich. Mukaf ben Yomokroi Mukaf, dann ist vermutlich das Gleiche auch richtig bezüglich der Leuten, die sich in einer von einer Mauer umringten Stadt aufhalten. Gut. Bamar Rava, noch sagt Rava, Ben Kfar, wir haben in der Halacha bezüglich wann wir die Megillah lesen, nicht 2, sondern 3 Kategorien. In der Megillah selbst kennen wir 2 Kategorien. Aber die Rabbiner haben eine 3. Kategorie geschaffen. Diese 3. Kategorie, mit der haben wir uns vor 1,5 Jahren oder schon mehr auseinandergesetzt, als wir am Anfang Megillah angefangen haben. Nämlich die allererste Mishnah vom Traktat Megillah besagt, dass Leute, die in Dörfer leben, wo es vielleicht kein Minyan vor Ort gibt oder keiner, der so gut aus der Megillah vorlesen kann oder es gibt keine Megillah, ich weiß was. Diese Leute versammeln sich in der Stadt, in einer naheliegenden Stadt, um Megillah zu hören, weil die Mitzvah Megillah zu hören ist, eine wichtige ist. Die lesen allerdings schon, das ist eine Entgegenkommung, die lesen allerdings schon möglicherweise einigen Tagen zuvor, weil sie am Montag oder Donnerstag vor Purim bereits Megillah lesen. Und warum? Weil das die Markttage sind, dann sind sie ohnehin in der Stadt und dann können sie einfach die Mitzvah dann erfüllen. Und jetzt sagt Rava, Ben Kfar, ein Dörfler, Shalach Leir, der in die Stadt kam. Was ist dann? Er kommt am 14. Adar in die Stadt hinein. Wo liest der Megillah? Ben Kach und Ben Kach, so oder so, Kore immerhin, schließt er sich das Minyan an. Er soll nicht sagen, ich habe schon vor 3 Tagen Megillah gehört. Sondern jetzt bin ich hier am Vorabend von Purim, dann höre ich die Megillah zusammen mit den lokalen Leuten. Maitama, was ist der Grund? Hai, dieser Mensch, Kivne Ha'ir Ba'ile Mikre. Eigentlich musste er, wie alle anderen Städtler, Offenstädtler, die Megillah am 14. Adar hören. Nur, Verabananu da Kilu ala Kfarim. Es sind Verabanan, die Rabbiner, hu, das sind die, da Kilu, die es leichter gemacht haben, ala Kfarim auf den Dörfern. Warum? Weil sonst, die Idee ist eine wirtschaftliche. Die Dörfler haben keine eigene Infrastruktur. Dann kommen sie in die Stadt. Jetzt können sie in die Stadt kommen, um Purim zu feiern. Und dann sind sie beschäftigt mit Purim. Oder sie kommen in die Stadt, um die Wirtschaft eigentlich zu beleben. Und dann haben die Leute, denn die Dörfler sind zwar in bestimmten Hinsichten weniger entfaltet, wie sagen wir mal, wie in der Stadt. Es sind keine großen Kulturdörfer, aber ohne Dörfler gibt es kein Essen. Die sind dann der Grund der Nahrungswirtschaft, ein sehr wesentliches Glied. Kedeshi sapku meinu mazon, damit sie Wasser und Nahrung bringen, lachem shibikarim, für ihre Brüder in den Städten. Wenn wir nicht etwas machen, dann werden die Dörfler, sie werden kommen, sie werden einfach fromm sein, was richtig ist, und sie werden Megillah hören, und sie werden ich weiß was tun, aber Wirtschaft wird es nicht geben, und die Menschen werden kein Essen haben, und dann werden sie nicht Purim feiern können. Man braucht Essen, man braucht Sudat Purim, man braucht Essen für Mishloach Manot, man braucht Essen für, ja, all das in einer Zeit, wenn die Kühlschränke häufig von Stromunterbrechungen litten, ja, insbesondere vor, dass die die Stromgeneratoren erfunden wurden. So, sagt jetzt Rava, Anemile, dazu gilt, ki ite beduchtei. Wann haben Sie eine besondere Derogation, eine besondere Erleichterung bekommen, wenn Sie bei sich im Dorf sind? Aval, ki ite beir, sollten Sie am 14., am Vorabend des 14. bereits in der Stadt sein. Am Abend wird er jetzt kein Essen bringen, ja? Kivne air beir mikre, da muss er so lesen wie die Leute der Stadt. Das war, was Rava gesagt hat. Sein Kollege, der ihn häufig entgegenspricht, in Frage stellt, Abaye, bringt ihm eine Gegenquelle. Eitevei Abaya. Hat Abaye dann folgende Frage gestellt. Wir haben ja einen Text. Ben Krach Shalach Leir. Ben Kachu Ben Kach Korekem Komo. Ja? Wenn ein, von einem anderen Text, dass jemand von einer Mauer umringten Stadt kommt. Er kommt in die Stadt, so oder so liest er wie bei sich zu Hause. Ups, die Leute aus Jerusalem lesen immer am 15. heißt das plötzlich. Sagt die Gemara, Ben Krach, ja, jemand aus von einer Mauer in der Stadt, Samach Dalet steht für Salka Datach, ja, es kommt dir der Gedanke vor, wie Matid Lachso Tali Milta, ja, das kann doch nicht sein. Jemand, so eine Halacha, wie von Abaye zitiert wird, ist ja unmöglich. Das kann ja nicht sein, weil wir haben das wirklich in der Mishnah was anderes gelernt, nämlich, dass wenn jemand von einer Mauer umringten Stadt anderswo ankommt, dass was entscheidend ist, ist, wie lange er dort vorhat zu bleiben, ob er noch am gleichen Abend zurückgeht oder nicht. Ja? Ela, sondern Lav, wir müssen das anders lesen. Ben Kfar, ja, dass jemand, Gesundheit, jemand nicht Ben Krach, sondern Ben Kfar. Krach und Kfar fangen mit der gleichen Buchstabe an. Und man kann im Bericht, was man gelernt hat, was man gehört hat, kann man auch so einen Fehler machen zwischen Kfar und Krach. Jemand hat sich geirrt. Warum? Weil die Halacha von dass die Bnei Krachim, die Leute, die in Städten, die von einer Mauer umringt sind, an einem anderen Datum lesen, das ist eine Halacha, die breiter bekannt ist als die Halacha, dass die Dörfler früher lesen können. Also es ist durchaus vorstellbar, dass jemand einen Fehler gemacht hat. Aber eigentlich muss es heißen Ben Kfar. Okay. Das heißt jetzt, wir nehmen den Text, der von dabei gebracht wurde. Ben Kfar, wir nehmen das Krach weg und tun Kfar statt dem. Ben Kfar, Shalach Leir. Jemand, ein Dörfler, der in die Stadt gegangen ist, Ben Kach, Ben Kach, so oder so, Kore Kim Komo, dann liest er wie an seinen Ort, ja, ob er jetzt vorhat, zurückzukehren oder nicht, ja. Ja. Sagt er jetzt, wir laufen die Route matarzt. Ja, kommst du jetzt nicht einer. Das ist doch eine Antwort an sich, das ist keine Frage. Tane Kore imahem. Wir haben gelernt, man liest zusammen mit denen. Ja? Was steht in der Quelle, was hat Rava gesagt? Ben Kfar Shalach Leir, wo ist er gegangen? Ben Kach und Ben Kach Korei Maen. Ja? Er liest mit denen, ja? Was heißt, das heißt, dass beim Dörfler wir eben nicht darauf schauen, ob er vorhat, am Abend noch zurückzukehren oder nicht. Er schließt sich den Leuten der Stadt an. Was ist die Schlussfolgerung, was wir gelernt haben? Die Schlussfolgerung ist, dass wenn jemand, also in der Frage, ob man jetzt zu einer offenen oder von einer Mauer umringten Stadt gehört, ist entscheidend, wo man sich während der Nacht des 14. aufhalten wird. Ja? Beziehungsweise damit auch, wo man sich während der Nacht des 15. aufhalten wird. Ja, was natürlich nicht sein darf, ist, dass man sich in einer Situation befindet, wo man zweimal abwesend war. Ich habe dir die Geschichte mal erzählt von einem Bekannten, Entschuldigung, der am Tanit Esther nach Australien geflogen ist und angekommen ist nach Purim. Ja. Das heißt, der ist von Amerika dorthin geflogen eigentlich, über die Datumlinie.
Ja, über die Datumsgrenze.
Von L.A. oder so.
Es gibt auch die Probleme mit Omer, wenn die Leute über die Datumsgrenze fliegen.
Ja. Gut. In diesem Fall, wo man gehört, ist entscheidend, wo man während der ganzen Nacht sein wird. Ob man die ganze Nacht in einem Ort sein wird oder ob man zurück nach Hause geht. Rashi sagt, bis Amud HaShachar, bis der Morgenröte. Was ist mit Dörfler? Also Dörfler müssen ohnehin sich dem anschließen, wo sie sich befinden. Und Rashi sagt diesbezüglich, ich lese mal einfach auswendig, dass das sogar die Tatsache ist, obwohl sie schon Megille gelesen haben. Das ist natürlich, wenn jemand nicht die Möglichkeit wahrgenommen hat, einige Tage zuvor die Megille zu hören, dann muss er sie jetzt in der Stadt hören, weil das das richtige Datum ist. Aber sogar wenn er gehört hat, er befindet sich jetzt hier, dann soll er mit der Minion mithören. Das ist eigentlich, was hier rauskommt.
Sonst könnten die Dörfler anfangen, weiter ihr Business zu machen und die Lokalen abzuhalten. Also ich sehe da eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen Mauern mit Stadt oder ohne Stadtmauer, weil bei der Stadtmauer durfte man wahrscheinlich danach, die wurde geschlossen und man konnte gar nicht nach Hause oder ja, außerhalb der Stadt. Und es könnte sein, ein zweiter Grund, dass in der offenen Stadt die Markttage nicht fix waren oder schon fix und anders als in der Stadt.
Also ja, also das nicht, nee. Der Bericht, den wir von jener Zeit haben, ist klar, dass in den meisten Städten bei Juden Montag und Donnerstag waren Fixmarkttage.
Okay.
Es geht so weit so, dass auch die Gerichtshöfe damals tagten an diesen Tagen.
Okay.
Das waren die Markttage. Das ist eine eindeutige Sache.
Egal, ob Stadtmauer nicht. Okay, immer.
Ja,
okay.
Mit oder ohne Stadtmauer hat nicht, nee, nichts ausgemacht. Okay. Jetzt wollen wir uns ein sehr interessantes Thema widmen. Nämlich von welchem Punkt an man Megillah lesen muss. Wir wissen natürlich, was die Halacha ist, wir benehmen uns wie Rabbi Meir, wir lesen und hören die gesamte Megillah, aber es gibt auch andere Meinungen und die sind sehr interessant. Meichan korea damit der Megillah, woher muss man anfangen, die Megillah zu lesen, damit man seine Pflicht erfüllt? Tanja, jetzt zitieren wir nicht die Mishnah, die kennen wir schon, es gibt drei Meinungen der Mishnah, Rabbi Meir sagt, vom Anfang, Rabbi Yehuda sagt von Ish Yehudi, Rabbi Yossi sagt von Acharat Dvarim Ha'ele. Es gibt noch eine vierte Meinung. Rabbi Shimon ben Yochai, Omer, Rabbi Shimon ben Yochai sagt, Mi Balayla Ahu. Balayla Ahu ist, wo der König schlaflos wird. Ja, nachdem das erste Fest von Esther stattgefunden hat, vor dem zweiten Fest, ist der König schlaflos. Dort muss man anfangen. Amar Rabbi Yochanan, sagt Rabbi Yochanan, Bechulan Mikrei Chadashu. Auf welche Basis kommen diese vier Leute, diese vier Tanaim, wie man sie nennt, kommen auf der Schlussfolgerung, auf vier verschiedene Schlussfolgerungen. Wie kommen sie dazu? Sagt Rabbi Yochanan, alle vier stützen sich auf der gleichen Stelle. Die Frage ist, wie diese Stelle zu interpretieren. Welche Stelle? Vatichtov Esther Amalka. Und die Königin Esther schrieb, Mordechai Yehudi, auch Mordechai der Jude, et kol tokef. Alles, was so geschehen ist. Aber es heißt nicht, et kol ameura, alles, was geschehen ist, sondern et kol tokef. Diese ganze Kraft. Ja? Die Frage ist, was das genau heißt. Man der Makula, der sagt, dass man die ganze Megillah lesen muss, für ihn ist, et kol tokef heißt, Tokpo shel Achashverosh. Die Kraft, die Macht von Achashverosh. Das ist, was wir lesen. Das ist, was eigentlich die Purim-Geschichte ist, das, die ganze Zeit von Achashverosh eigentlich. Wenn wir nicht vom Anfang an anfangen, dann haben wir es nicht verstanden. Das ist für solche Leute wie ich, die gerne, wenn sie eine Geschichte erzählen, immer die Vor- und die Vorvorgeschichte auch erzählen müssen. Und man, der Amami Ishudi, was ist Rabbi Yehuda, der Meinung ist, dass es reicht, von Ishudi anzufangen? Et kol tokef heißt, tokpo shel Mordechai, man muss von der Macht, von den Taten von Mordechai sprechen. Die Taten von Mordechai können erst anfangen, wenn wir den Mordechai begegnen. Deshalb, ab diesem Moment. Und man, der Amar, Mem Dalet steht für man, der Amar, der sagt, Me'achar advarim ha'ele, dass wir anfangen mit Achar advarim ha'ele. Was heißt Achar advarim ha'ele? Ich habe schon zitiert. Achar advarim ha'ele, nach dieser Geschichte, wo zwei Leute versucht haben, den König umzubringen und Mordechai hörte davon, erzählt es der Esther und die Esther hat es berichtet und man hat die Sache ausgesucht und es stimmte und die zwei wurden hingerichtet. Achar advarim ha'ele, nach diesen Geschichten, Gidal HaMelech Achashverosh hat Haman, hat der König Achashverosh den Haman groß gemacht. Achar HaDvarim HaEle, Tokpo shel Haman also. Was ist der Tokef, dieser große Taten, die Taten von Haman, dass Haman versuchte, das jüdische Volk auszurotten, dass Haman wollte, dass alle sich vor ihm bücken, dass er den Mordechai sah, der sich nicht vor ihm bückte, und er wollte deshalb alle Juden ausrotten. Und dann haben wir die ganze Geschichte mit Haman, bis wir Haman losgeworden sind. Und da musste man kämpfen, man musste seine Söhne auch loswerden und so weiter. Das ist doch Boschel und Haman. Und Mann der Mami Balailahu, was ist mit der vierten Meinung? Dass es reicht, von Balailahu anzufangen. Sagt die Gemara, der liest, dass et kol tokef tokpo shel nes, die Hauptsache ist, vom Wunder zu berichten. Und das fängt an mit der schlaflosen Nacht von Achashverosh. Warum hat er eine schlaflose Nacht? Hatte gerade eine tolle Party, hat vermutlich viel getrunken und plötzlich hat er eine schlaflose Nacht, das ist so ein komischer Typ. Ja, sondern tokpo shel nes. Das ist die Meinung von Rabbi Yochanan, dass diese Stelle die Stelle ist, auf der... Rabbi Yochanan ist der, der gesagt hat, Bukhulan Mikhae Chad Darshu. Es gibt auch eine andere Meinung. Der Grund, dass ich Rabbi Yochanan erwähne, ist, weil jetzt eine andere Meinung kommt, nämlich die von Rav Huna. Rav Huna Marmeh Hacha sagt, Rav Huna, nee, wir haben eine andere Stütze. Und wiederum, alle vier stützen sich auf der gleichen Stelle. Es heißt in der Megillah... Es ist die gleiche Stelle. Sie haben geschrieben, et kol tokef, all diese Taten, und was sie da gesehen haben, und was mit denen geschehen ist. Man, der Markula, der sagt, dass man alles lesen muss, liest das so. Wer hat gesehen was? Mara Achashverosh. Man muss verstehen, wieso Achashverosh überhaupt mit dieser Geschichte angefangen hat. Denn die ganze Geschichte, um die Megillah richtig gut zu verstehen, muss man verstehen, in welchem Milieu sie sich abspielt. In welchem Milieu spielt sie sich ab? Wir befolgen hier in diesem Moment die Chronologie von Werk Seder Olam. Und das heißt, die Megillah spielt sich am Anfang der persischen Herrschaft ab, als die Perser Babylon erobert haben. Die Perser waren schon früher an der Macht, aber die hatten in Babylon sich noch nicht reingemischt. Und sie haben Babylon erobert. Das chaldäische Reich ist zu Ende gekommen und statt dem das persische Reich aufgestiegen. Und wir haben aber bereits einmal Erlaubnis bekommen, um den Beit HaMikdash zu bauen, und dann kam ein Baustopp und wir befinden uns gerade jetzt im Baustopp. Das ist diese Zeit. Und es gibt diese Erklärung, dass dann Achashverosh es gibt einen Minhag, den wir überall, habe ich das gesehen, also wo ich war, wenn man die Megillah liest, dann gibt es am Anfang diese Beschreibung der Party von Achashverosh und dass man dort aus merkwürdigen Gefäßen gegessen und getrunken hat, vekelim mikelim shonim, und die Kelim sind so von so andere Arten Kelim. Man liest das mit der Melodie, mit der traurigen Melodie von Echa, vom Klagelied, weil eben es diese Erklärung gibt, dass diese Gefäße, die Gefäße von den Schatzkammern von Nebuchadnezzar waren, die er mit den Gefäßen des Tempels gefüllt hatte. Und das heißt, man hat aus den Gefäßen des Tempels gegessen und getrunken. Und die Frage ist, warum soll Achashverosh ein Fest machen und dann diese Gefäße ausgerechnet nützen? Und sagt die Gemara hier, Mara Achashverosh nishtamesh bechilim shel Beit HaMikdash. Warum kam Achashverosh dazu ausgerechnet jetzt, die Gefäße von Beit HaMikdash zu nützen? Ja? Und dafür kommt die Antwort Al-Kacha. Al-Kacha ist Marau Al-Kacha. Das ist, was in der Megillah steht. Al-Kacha, dafür, Mishum de Chashiv Shivim Shnin, Veloifrok, er hat 70 Jahre gezählt und sie sind nicht erlöst worden. Okay. Ich muss das jetzt schnell erklären, obwohl wir das schon vor mehreren Wochen mal hatten. Der letzte König der chaldäischen Dynastie war Belshazzar. Belshazzar am Ende seiner Herrschaft hat, so wird das im Buch Daniel erzählt, ausdrücklich, hat die aus den Schatzkammern der Babyloniern die Gefäße des Bet HaMikdash genommen und hat eine Party veranstaltet, wo man daraus gegessen und getrunken hat. Das war absichtlich als Art antijüdische Sache. Er sah, es war schon 70 Jahre her, seit die Babylonier an der Macht gekommen sind, und die Juden sind noch immer ihre Untertanen, und zwar nicht besonders wohlhabende Untertanen, und er freut sich damit. Er sagt eigentlich, Großpapa hat den Gott der Juden besiegt. Das ist ungefähr, was er sagt. Und was geschieht dann? Es kommt eine Hand aus dem Nichts und schreibt 4x3 Buchstaben auf der Wand, und die Menschen staunen alle, sie wissen nicht, was zu tun, und sie suchen jemanden, der da auslegen kann, was geschieht, und es gibt einen alten Mann, der schon sehr lange im babylonischen Dienst ist. Sein Name ist Daniel. Und er ist ein weiser Mann, der schon Nebuchadnezzar beraten hatte, als der einen Traum hatte und keiner wusste nicht, was mit dem Traum anzufangen. Er hat ihn richtig interpretiert. Und dann fragt man ihn, was ist das? Und er liest eigentlich diesen Text. Es sind drei Zeilen von 5 Buchstaben, und er liest sie dann so dass es 5 Wörter sind. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Das sind 4 Wörter, Entschuldigung. Das ist also 4x3.
Nee, kann man das anders erzählen.
Ja. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Nee, das ist die Frage, wie es genau ausgesehen hat. Okay. Und er sagt ihm eigentlich, du hast jetzt unrechtmäßig diese Gefäße genommen und du wirst jetzt verlieren. Und an dieser Nacht, das ist die Nacht, wo die Babylonier die Toren von Babylon öffnen und Kyros dem Großen erlauben, um reinzukommen. Und er bringt einfach alle Leute im Palast um und krönt sich zum babylonischen König. Ja? Achashverosh lebt einige Jahre später. Und die Idee ist, dass Achashverosh sich überlegt, naja, der war zu früh, aber jetzt sind die 70 Jahre schon richtig vorbei und die Juden sind nicht erlöst worden. Das ist genau, was hier steht. Umay Gialeem, das heißt doch, Marau, Al-Kacha, Umay Gialeem. Was haben sie gesehen dafür und was ist mit denen geschehen? Also was haben sie gesehen, was hat Achashverosh gesehen? Al-Kacha, diese ganze Geschichte mit 70 Jahren. Und Maigialem, was ist dann geschehen? Der Katal Vashti, die Sadi Vashti umgebracht hat. Das ist die erste Erklärung. Also von Rabuna, wie er sich vorstellt, warum es wichtig ist, die Megillah komplett zu lesen. Man muss die Megillah komplett lesen, weil sie ein sogenannter Sitz im Leben hat. Der Sitz im Leben der Megillah ist, sie lebt im Exil, als wir nach Jerusalem zurückkehren müssen. Dort lebt die Megillah. Und man der Amar me Ish Yehudi, Rabbi Yehuda, der Meinung ist, dass man von Ish Yehudi lesen muss, wie erklärt er dann diese Stelle? Mara'a Mordechai. Uns ist nicht wichtig jetzt die Geschichte von Achashverosh, sondern die von Mordechai. Und die Frage, die große Frage der Megillah ist, was war der Grund, dass Haman, von Mordechai, die Ikne bei Haman, dass er nicht bereit war, Haman zu folgen? Warum hat sich Haman dem Gebot, hat sich Mordechai dem Gebot Haman widersetzt? Und sagt die Gemara, Al-Kacha, dafür, was heißt? Was Mordechai sah, ist die Shavi Nafshei Avodah Zarah. Mordechai sah hier ein rotes Tuch. Haman fing an, sich selbst als Art Demigott zu benehmen. Er macht sich zu einem Avodah Zarah. Sagte Mordechai, das kann ich nicht mehr vertreten. So was kann ich nicht tun. Ja? Das heißt, in dieser Erklärung ist der Sitz im Leben nicht der Exil, sondern die Assimilation. Wie weit geht die Assimilation? Ja? Die Leute befinden sich in Shushan und sie essen und trinken beim Fest von Achashverosh, aber dann sieht Mordechai, der Haman, man will sich zur Avodah Zarah machen, ich mache nicht mit. Es gibt einen roten Strich. der nicht zu überqueren ist. Umaygi alem, was ist dann geschehen? Die Drachischnissa, dass ein Wunder geschehen ist. Dritte Meinung, die wir jetzt erläutern müssen, die Rav Huna erläutern möchte. Uman der Amar me'achar advarim ha'ele, der sagt, dass wir mit der Geschichte von Amman anfangen, der versteht, ich stelle so, Mara'a Haman, nicht, die Frage ist nicht, warum Mordechai nicht mit Haman, nicht, sich nicht dem Haman gefügt hat, sondern Mara'a Haman, shenit kaneb chola Yudim. Wieso? Um die Megillah zu verstehen, muss man verstehen, warum alle Juden bedroht wurden. Sie wurden bedroht, weil der Haman es nicht hinnehmen wollte, dass Mordechai sich nicht vor ihm gebückt hat. Al-Kacha, was ist dann Al-Kacha? Mishum de Mordechai, Loichav, Loichav. Also, die Frage ist, warum hat Haman die Juden umbringen wollen? Und die Antwort ist, weil Mordechai sich nicht bücken wollte vor ihm. Und Mai Dialem, was ist dann geschehen? Wird Taluoto, wird Benavalez, am Ende der Geschichte wird Haman und werden seine Söhne später erhängt. Und dann haben wir noch die vierte Meinung, die von Rabbi Shimon Bar Yochai. Und Mann der Marmi Balaila Hu, der der Meinung ist, dass man von Balaila Hu lesen muss. Ja? Und Mann der Marmi Balaila Hu, nur von dort also. Mara'a Achashverosh. Dann geht das Mara'a wieder zu Achashverosh. Lehavi et Sefer Zichrono. Die Frage ist, warum hat Achashverosh das Buch der Erinnerungen, das Buch der Chroniken, der persischen Chroniken zu ihm bringen lassen? Die Antwort ist, Al-Kacha, deshalb, de Simnite Esther Lehaman Behadei. Er hat sich Sorgen gemacht, dass, wieso? Seine geliebte Frau macht eine Party, sie schmeißt eine Party und sie tut gleich zwei Männer einladen. Zwei Männer? Das tut der andere Mann hier. Und Maige Alema ist dann geschehen, die Trachischnis hat es ein Wunder geschehen. Das heißt, in anderen Worten, haben wir ja vier Auffassungen. Ich will jetzt nicht übertreiben und das Weltanschauungen nennen, aber es sind vier Auffassungen, was wir eigentlich in der Megillah wollen und was das, der wichtigste Sitz im Leben von der Megillah ist. Ist der Sitz im Leben eben diese Zeit, wenn die Juden noch in Exil sind? Stimmt, sie sind in Exil. Ich meine, ist das jetzt das Wesentliche? Oder ist das Wesentliche, wie weit sie sich anpassen oder nicht? Wo man Stopp sagt, Nein zur Assimilation. Allerdings, das hat es lange gedauert. Und dritte Möglichkeit, ja, dass es um Haman geht. Man spricht von Haman. Das heißt, man will. Es geht hier nicht mehr um den Sitz im Leben. Es gab eine Bedrohung. Wir haben es überlebt. Wir essen. Ja, das kennt ihr alle. Dieses Meme, die jüdische Feiertag. Then, you know that also? How you can summarize many, many Jewish holidays. We were threatened. We survived. Let's eat. So, das ist jetzt das Haman. Man schaut, wir wurden bedroht. Haman hat uns bedroht. Ja? Und die vierte Sache, die vierte Möglichkeit ist ganz eigentlich ganz auf dem Denouement, auf der Lösung der Geschichte, wie das alles am Ende geschehen ist, konzentriert. Und vielleicht ist es einfach eine Feier des Wunders. Das heißt, um zu sagen, wir wollen uns auf das Wesentliche, ich will nicht sagen beschränken, sondern zurückkehren zum Wesentlichen. Das Wesentliche ist trotzdem, dass Gott in der Megillah nicht explizit erwähnt wird, dass er hinter den Kulissen alle Fäden zieht. Gut. Und dann müssen wir aber das noch lösen, wenn wir vier Meinungen haben. Stellen Sie sich vor, wir wissen schon zwei Juden, drei Meinungen. Hier haben wir vier verschiedene Meinungen. Amar Rabbi Chelbo, Amar Rav Chama Bar Goya.
Zwei Meinungen über die vier Meinungen.
Das stimmt auch. Aber die sind wesentlich nicht solche Meinungsverschiedenheiten, die halachisch relevant sind. Das sind Erklärungen. Aber wir haben vier verschiedene halachische Meinungen. Sagt Rabbi Chelbo im Namen von Rav Chama Bar Goya, im Namen von Rav, Amar Rav, Halacha, Kedivra Omer, Kula, die Halacha befolgt Rabbi Meir, dass man alles lesen muss. Übrigens, war viel Uleman, der Amar, auch nach der Meinung von dem, der sagt, Meish Judi, also auch für die drei anderen, die nicht verlangen, dass wir die ganze Megillah lesen. Es reicht nur, dass man nur einen Teil liest. Dennoch, Zericha Shetek Tuva Kula, lesen muss man aus einer ganzen Megillah. Es ist uns nie eingefallen, dass man nur aus einer Teil-Megilla lesen soll. Gut, ich werde noch ein ganz klein bisschen lesen. Allerdings, was ist das denn schon wieder? Nee, so weit schaffen wir es nicht. Aber ein bisschen können wir noch lesen. Amar Rav ist gegangen. Hier. Wir Amar Rav Chelbo, Amar Rav Chama Barguri, Amar Rav. Das heißt, wir haben schon eine Halacha von diesem Rabbiner im Namen seines Reben, im Namen seines Reben zitiert. Jetzt nehmen wir noch eine Halacha, nämlich Megillah Nikret Sefer. Die Megillah heißt, wird bezeichnet als Sefer. Sefer ist ein, wird hier als halachisches Terminus technicus verstanden. Für Nikret Igeret wird auch ein Buch und auch ein Brief genannt. Nikret Sefer, was heißt das, dass es ein Sefer ist? Was für eine halachische Bedeutung hat das, dass man das Sefer nennt? Sheim Tafra Bechute Pishtan Zula. Die Megillah wird auf Pergament geschrieben. Pergament wird aus Leder von einem koscheren Tier hergestellt. Und aber vermutlich braucht man für die Megillah mehr als ein Pergament. Ja? Ich nehme an, es ist möglich, klein genug zu schreiben, dass man auf der Haut, auf dem Pergament, ein Pergamentstück einer Kuh, eine ganze Megillah schreiben kann. Aber es ist nicht üblich. Und deshalb will man verschiedene Stücke aneinander nähen. Sollte man das mit Flachs genäht haben, Besulai ist es nicht koscher. Es muss mit Sehnen gebunden sein.
Oder
Sehnen? Sinus. Wenn ich red, Igeret, sie heißt aber auch ein Brief. Was heißt das? She'im itilba shlosha chute gidin kshera. Was heißt das? Sie muss nicht so gut genäht sein wie eine Torahrolle. Es reicht, drei Fäden aus Sehnen anzuwenden. Ja? Dreimal genäht reicht und damit ist es koscher. Aber dreimal genäht wie? Ich kann dreimal nähen an eine Ecke und dann kriege ich so ein...
Happy Birthday sign.
Ja, genau. Wie so Katalogen, wenn man Farben kauft. Dann kriegt man so einen Katalog mit vielen, vielen Kartons und man kann so...
Fächer.
Ja, genau, Fächer. Und also das ist nicht was... So darf es nicht sein. Amar Rav Nachman, sagt Rav Nachman, Ubilvat Sheyu Meshulashin. Wie kann man... mit drei Stiche, die Megillah koscher machen, wenn sie verdrittelt sind. Das heißt, sie sind verteilt über die ganze Breite der Megillah. Allerdings öffnet das ein interessantes Thema, was heißt verdrittelt? Wenn wir etwas in drei schneiden wollen, dann ist das eindeutig. Wir schneiden das in drei, das heißt, wir machen zwei Schnitte, ja, die äquidistant sind, und damit habe ich drei Stücke, die alle gleich breit sind. Das Problem hier ist, dass wir nicht schneiden, sondern wir nähen. Und wenn wir nähen, dann kann man sich vorstellen, dass das Nähen an verschiedenen Stellen geschehen kann. Es ist nämlich möglich, dass man jeweils ein Drittel nimmt und sagt, inmitten dieses Drittels nähe ich. Oder ist es möglich, dass man an drei verschiedene voneinander nicht nur einigermaßen entfernten Punkten näht. Das sind zwei verschiedene Arten, um die Distanz zu bemessen. Ja? Die zweite Art ist wesentlich flexibler als die erste Art. Und was sagt Rashi? Rashi sagt genau das. Er sagt, verdritteln heißt eigentlich verviertern. Das heißt, wir verteilen die Distanz. Verviertern. 1, 2, 3. Ja. Wir verteilen die Distanz in vier Stücke. Wir haben dann ein Viertel, dann Stich. Noch ein Viertel, Stich. Noch ein Viertel, Stich. Und dann gibt es den vierten Viertel. Ja. Das ist Rashi. Tosfot gibt noch eine andere Meinung, nämlich Stich ganz am Anfang, Stich mitten, Stich ganz am Ende. Zwei Möglichkeiten. Wo kommt das noch eine Rolle spielen? Es gibt eine Mitzwa von Are Miklat. Die Mitzwa von Are Miklat, das heißt zu Tempelzeiten, insbesondere zur Zeit des ersten Tempels, als Israel wesentlich größer, also größer war als zur Zeit des Zweiten Tempels, dann gab es das, für eine Weile unter David und früher, ja, gab es das Territorium, sagen wir mal, von Beersheba bis irgendwo im Südlibanon mit noch einem Stück des heutigen Jordaniens. Und das hat man dann in drei Distrikten aufgeteilt. Auch zur Zeit des Zweiten Tempels gab es diese drei Distrikten, allerdings hatten sie andere Umrisse. Und für Aremiklat hat man es nicht in drei, sondern in zwei Distrikte eingeteilt. Jede Seite des Jordanflusses. Und es heißt in der Torah, Veshilashtage Vularzecha, du sollst verdritteln die Grenze deines Landes. Das heißt, man hat eigentlich drei Städte jeweils an einer Seite des Jordanflusses ausgewählt, die als Zufluchtstätten galten, sodass wenn jemand unabsichtlich einen Menschen umgebracht hat, dass er dorthin flüchten konnte. Das hatte zwei Zwecke. Eins, vor dem, dass er gerichtet wird, war das so ein bisschen wie U-Haft. Und zweitens war das Strafvollzug. Ja? Nicht genau wie ein Gefängnis, weil er auch nicht, er ist kein Mörder, er hat nicht absichtlich gemordet, es war unabsichtlich. Sollte sich ausweisen, dass er absichtlich gehandelt hat, dann sind die Schutzstädte für ihn bieten keinen Schutz. Aber es ist auch nicht, es ist so ein bisschen wie ein Halfway House. Wie nennt man das in Österreich? Wo die Leute schon Ausgang haben.
Also so ein offenes Gefängnis.
Ja. Sie sind unter Bewachung der Leviim. Das war eine der Aufgaben der Leviim. Wir haben, für die, die beim Shiur am Donnerstag dabei sind, von den Leviim gesprochen, was für öffentliche Aufgaben sie hatten. Sie waren auch für die Ordnungsdienste tätig. Ja? Das ist auch ein Teil der Arbeit der Leviim. Und dort heißt es eben, und Rashi sagt diesbezüglich, dass eben, es heißt nicht, dass wir drei Distrikten haben, wo jeweils inmitten des Distriktes eine Stadt sich befindet, sondern es sind eigentlich vier Teilen. Ja? Das heißt, die Distanz von den zwei äußeren Schutzstädten zur Nord- und Südgrenze ist größer, ja, ist gleich wie die Distanz zwischen den Städten. Das heißt, dass die Leute, die an der Grenze waren, die mussten weiter weg. Die mussten weiter gehen als die Leute anderswo im Land. Okay. Und das ist dann eine Parallele hier, rasch in beide Fälle, der Veshilashta so versteht. Ich würde hier stehen bleiben, ich glaube, das ist jetzt perfekt. Okay. Wir haben jetzt das Thema abgehandelt, wir haben die ganze Seite gemacht und ja, das ist gut.
Danke.
Gerne, Mohim Tiu.